Wettern und solche Sachen. Vedatamat hava kunya vihade Radha Madhava Kunya Vihari Gopidana Vallava Giribada Dadi Gopi Jana Vallabha Giribada Dadi Sodanandana Rajajana Ranjana Sodanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tiravana Chari Jamuna Tiravana Chari Radha Madhava Kunya Vihari Radha Madhava Kunya Vihari Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Hare.
Chela Prabhupada. Jaya Gauranitai, 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 Gauranitai. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Balladeva, Jaya Subhadra. Om Vishnu Pad Paramahansa Paravrajakacharya Ashtata Sata Si Simatisti Vaingre Silabhe Charanaravinda Shila Bhakti Vedan Swami Maharaja Shila Prabhupada Ki Jai Anand Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanandi Ari Ari Bo. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sisi Guru and Shiguranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Krishna.
Ich glaube aber wirklich, dass es sehr interessant wird.
Hare Krishna, bevor ich anfange über diese mit meiner kleinen Vorlesung, möchte ich zwei kurze Sachen sagen. Ihr werdet eine Vorlesung hören, die hauptsächlich für praktizierende Hare Krishna Devotees sind, die, sagen wir mal, in einer wichtigen Phase stecken, wo sie sich mit dem Thema Idealismus und Realismus in ihrem spirituellen Leben befassen. Ich möchte also diejenigen von euch, die ganz frisch sind im Krishna-Bewusstsein, bitten, sagen wir mal, aus spirituell-sozialem Interesse zuzuhören. Für die älteren Devotees unter euch, und älter meine ich diejenigen, die länger als, ich will mal sagen, 5 Jahre praktizieren, möchte ich bitten, sehr aufmerksam zuzuhören, und zwar denkend zuzuhören. Was denkt ihr dazu, über das, was ihr hören werdet? Und was könnt ihr vielleicht für Schlussfolgerung für euer Leben aus euren Gedanken ziehen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bitte chantet mit mir. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Bhishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyari Satarine Jaya Sri Krishna Chaitana Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Govaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare Hare. Es gibt in der Philosophie ganz, ganz viele verschiedene philosophische Ausrichtung, die man in einem Philosophiekursus in der Uni dann näher studiert. Ich möchte einmal zwei rausgreifen, von denen ich glaube, dass sie Bewandtnis für unser spirituelles Leben haben. Es gibt also auch ganz viele andere, die noch Bewandtnis haben. Und zwar die Philosophie des Realismus und die Philosophie des Idealismus. Ich habe von Sudevi eine kleine Internetforschung bekommen und sie hat dann zwei Zitate rausgesucht aus der Enzyklopädie Britannica, die also den Realismus beschreiben als eine Philosophie, die sich an den Dingen dieser Welt orientiert und Idealismus als eine Philosophie, die sich die der Welt der Idealen, der Wahrnehmungen die höhere Bedeutung zumisst. Es wurde ein Beispiel gegeben, um diese beiden Philosophien zu beschreiben. Und zwar, für den Realismus sind alle Dinge real, auch dass wenn in einem weit entlegenen Wald ein hohes C erklingt. Für den Idealismus, der diesen Ton nicht wahrnehmen kann, ist dieser Ton nicht real. Das war so ein Beispiel, was da gegeben wurde. Ich war erstaunt über das Beispiel und habe gemerkt, dass ich mich eine Menge noch ordentlich beschäftigen müsste mit der Philosophie von Idealismus und Realismus, um es zu verstehen und mich dann auf eine sehr einfache, für diese Vorlesung sehr praktische Definition beschränkt. Und zwar möchte ich heute, wenn ich von Realismus spreche, dass ihr Folgendes versteht. Nämlich eine innere Haltung oder eine Praxis, wo man eine Situation als gegeben akzeptiert und bereit ist, sich mit dieser Gegebenheit praktisch auseinanderzusetzen. Wenn ich zum Beispiel sage, dass ein politisches Treffen durch einen neuen Realismus geprägt war, einer neuen Haltung des Realismus. Denn meine ich damit, dass die Politiker auf diesem Gipfeltreffen nicht mehr der Meinung sind, dass sie nach den höchsten Idealen des Menschseins ihr Leben gestalten können. Idealismus dagegen ist eine Praxis oder eine innere Einstellung, wo man Idealen nachgeht. Selbst Idealen, die in der praktischen Wirklichkeit nicht mehr als gegeben angenommen werden können. Zum Beispiel sagt man, spricht man vom Idealismus der Jugend. Die Jugend will alles verändern und die alten Leute wollen Geld verdienen im Bestehenden. Nicht? Also das ist der Idealismus der Jugend. So, wenn wir zum spirituellen Leben kommen, dann werden die Anfangsstufen des spirituellen Lebens sehr von der Philosophie des Idealismus geprägt. Jede Art spirituelles Leben beschäftigt sich mit einer idealistischen Philosophie. Zum Beispiel denkt ein Spiritualist, es ist egal, wie reich jemand ist und wie viel Geld er besitzt, wenn er unglücklich und charakterschwach ist, dann hat er nichts gewonnen. Also für den spirituellen Menschen ist es sehr wichtig, in seinen Idealen zu leben, auch wenn es einige Hindernisse für ihn gibt, nach diesen Idealen zu leben, ist er bereit, sich mit diesen Hindernissen im hingebungsvollen Dienst auseinanderzusetzen, um einen Idealzustand, von dem er überzeugt ist, dass er für das menschliche Denken oder für die menschliche Entwicklung erreichbar ist, eben zu erreichen. Ich möchte mich selber als ein Beispiel geben. Ich hatte mich sehr viel mit spirituellen Dingen befasst, bevor ich zum Krishna-Bewusstsein kam. Und wurde damals, als ich dann das Krishna-Bewusstsein kennenlernte, um einfach zu sehen, ob es ein spiritueller Pfad für mich sein könnte, ich wurde sehr angezogen von dem Äußeren. Das kann ich mich noch deutlich daran erinnern. Ich fand es einfach toll, dass die Devotees anders gekleidet waren und wirklich dadurch auch ein deutlich sichtbares Zeichen gaben an die materialistische Kultur, dass sie einen anderen Pfad verfolgen würden. Und als ich dann später ein bisschen reifer wurde, wurde ich wiederum sehr stark angezogen von Versen wie diesem hier, den ich euch einmal vorlesen möchte. Bhavantam evanu charan niranta prashanta nishesha manoratantara kadahamai kantika nitya kinkara prahasha yeshyami sanata jivitam. Wenn man dir ständig dient, Krishna, wird man von allen materiellen Wünschen befreit und erlangt völligen Frieden. Wann werde ich mich als dein bleibender, ewiger Diener betätigen und immer voll Freude darüber sein, so einen würdigen Meister zu haben? Ich dachte damals, als ich diesen Schloka und andere Verse sah, ja, ich denke jetzt einfach, ich tue jetzt einfach nur spirituelles Leben ausführen, ich diene Krishna und wende mich von dem angstvollen materiellen Leben ab. Ich bin dann völlig zufrieden, wenn ich einfach nur Krishna diene und glückselig und bin wahrscheinlich nach, ich schätze mal, 2,5 Jahren schon selbstverwirklicht. Ich weiß noch, in der damaligen Zeit war ich so enthusiastisch von dieser Vorstellung, eine ewige Seele auf dem Weg zu Gott zu sein, dass er, als der Winter dann kam, ich also bewusst auf Schulzeug verzichtete. Ich übersetzte in einem sowas wie so ein Gartenhaus, würde ich mal heute dazu sagen, und musste immer vom Tempel eine Wegstrecke von 50 Meter zurücklegen. Und ich zog einfach keine Schuhe an, weil ich dachte, ich bin eine ewige spirituelle Seele, ich bin für Krishna hingegeben und ich handle auf dieser Ebene. Das ist meine Wirklichkeit. Das ist ein typisches Beispiel von Idealismus, obwohl vielleicht ein bisschen unreif ausgeführt, wo man einfach die Welt der Ideen so bereit ist, sogar über Winterverhältnisse zu stellen. Aber ich kann mich deutlich daran erinnern, an den Zeitpunkt, wo ich mich mit den realen Umständen meines bedingten Lebens auseinandersetzen musste. Ich weiß doch, an dem einen Tag, wir hatten keine Heizung an dem Tag, weil uns das Öl ausgegangen war, ging ich wieder mal barfuß durch den Schnee und musste am Ende meiner Wanderung feststellen, dass der Schnee doch kalt war. Und zu kalt, denn ich hatte ungesund gerötete Füße, die also gebläute Füße schon. Ich merkte plötzlich, der Schnee ist doch kalt und die Füße werden auch kalt im kalten Schnee. Man nennt das Realismus. Die idealen Vorstellungen, wo man Vorstellungen, Konzepte sogar über materielle Gegebenheiten stellt, wurden verändert. Ich besuchte dann noch einmal oder las noch einmal solche Texte zu dem Zeitpunkt. Ich kann mich deutlich daran erinnern. Wenn man dir ständig dient, wird man von allen materiellen Wünschen befreit und erlangt völligen Frieden. Ich stellte fest, das war so ungefähr nach, ja, ich würde mal sagen, 4 Jahren meiner Praxis, dass ich nicht frei war von allen materiellen Wünschen und dass mein Herz nicht voller Frieden war. Es ging also nicht so schnell, wie ich mir vorgestellt hatte, dass ich eine selbstverwirklichte Seele werden würde. Es war, und dass ich ein glücklicher Yogi war, es ging einfach nicht so schnell. Ich strauchelte an den real vorhandenen Umständen, dem Winter und auch den real vorstellenden inneren Umständen, nämlich meine eigenen Bedingtheiten, meinen menschlichen Schwächen. Ich habe mir, bevor ich diese Vorlesung, als ich diese Vorlesung vorbereitete für die Devotees von Golokadam, die realistischen Golokadamis, viel Gedanken gemacht über diese Themen, weil ich glaube, dass jeder Devotee oder jeder Mensch auf dem spirituellen Pfad einmal sich mit diesem Thema Idealismus und Realismus auseinandersetzen wird. Und möchte deswegen aus meinem Leben ein paar Gedanken zu diesem Thema äußern und bin gespannt, wie sie bei euch ankommen und ob ihr bereit seid, darüber zu reflektieren oder ob euch die Gedanken vielleicht zu revolutionär erscheinen. Vielleicht auch, weil sie das, was ihr bisher zu dem Thema denkt, total in Frage stellen könnte. Denn sicherlich habt ihr euch auch Gedanken dazu gemacht. Ich möchte euch also bitten, zu diesem Zeitpunkt sehr offen und vor allen Dingen so zuzuhören, dass ihr die feinen Nuancen wahrnimmt, die da drin sind in diesem Thema. Also, bitte anschnallen, es geht los. Manchmal, wenn sich ein Mensch einer spirituellen Bewegung oder schlechthin den spirituellen Pfad anschließt, bedauert er nach einer Zeit, dass er so viele Dinge aufgegeben hat, in dem Glauben, dass sie für sein jetziges Leben nicht mehr wichtig sind, für sein spirituelles Leben. Er hat vielleicht damals die Familie aufgegeben, so wie es mir ging, und eine wirklich unglaubliche Erbschaft. Er hat eine Karriere aufgegeben, Er ist mitten im Bildungsweg ausgestiegen und nicht zur Universität gegangen und denkt dann in dem Glauben, dass er bald, ja wie eine befreite Seele, wie Franziskus von Assisi oder wie Haridas Thakur oder wie diese unglaubliche Kung Shi aus China sein würde, eine Prinzessin, die also den reichen Königshof verließ und dann in einer Höhle meditierte und das Inbegriff des Mitgefühles wurde. Ein junges Mädchen mag vielleicht all ihre schicken Sachen weggegeben haben, in dem Glauben, sie nie wieder zu gebrauchen und auch für den Rest des Lebens einfach im Sari rumzulaufen. Und plötzlich auf dem Wege merken, Mensch, ich würde mich doch ganz gerne schick anziehen. Also das wäre doch ganz toll. Ein bisschen also meine Shaktis, meine Kräfte, die ich ja habe, auch ein bisschen mehr zur Geltung kommen, als immer in diesen abgenutzten Saris rumzulaufen. Nicht? Oder ich kann es gebrauchen für irgendeine andere Phase in meinem Leben. Also so denkt man manchmal. Und manchmal kommt es vor, dass spirituelle Menschen, die zunächst einmal diese Stimme nicht beachten, dass sich also, man würde philosophisch sagen, der Realismus einstellt, die mögen weiter gehen und gehen und gehen und nach einer gewissen Zeit richtig unzufrieden sein, verbittert werden und nur noch den einen Wunsch haben, könnte ich doch nur die Zeit noch einmal zurückdrehen, könnte ich nicht einmal, wie es in den mystischen Traditionen der Fall ist, wenigstens eine Zeitreise machen und wieder zum Ausgangspunkt zurückkommen. Nicht? Und dann, weil das nicht mehr möglich ist, weil man schon zu sehr geprägt ist von einem anderen Denken, weil man zu alt ist und weil keiner alte Leute mehr akzeptieren will, wird man regelrecht bitter und schlägt sich am Kopf, sagt, was für einen Fehler habe ich, Idiot, nur gemacht? Wozu habe ich mich überreden lassen? Nee. Meine lieben Devotees und liebe Freunde und auch liebe die Leute, die hier einfach mal aus Interesse in einen spirituellen Vortrag hineinschnuppern, dies ist ein wichtiges Thema, was nicht nur im Christentum behandelt wird, sondern auch im Hinduismus mehr und mehr und mehr unter den modernen Indern und was auch in dieser ganz kleinen Gruppe der Hare Krishna Bewegung von Bedeutung ist. Nicht? Diese Frage nach dem Umgang mit zwischen dem real vorhandenen Umständen, die, wie hieß das hier so schön, die man einfach dann akzeptiert und bereit ist, mit denen umzugehen, und der Idealismus. Das hat ganz viel, das ist eine unglaublich spannende Angelegenheit. Ich war damals vor längerer Zeit einmal eingeladen von Rudi Barrow, den manche von euch noch kennen, am Bundesparteitag der Grünen teilzunehmen, wo sich die Realos, hießen sie damals, mit den Fundis oder den Idealisten wirklich die Rangen nach einem reifen Umgang mit diesem Thema. Zu der damaligen Zeit fielen dann die Würfel Joshua Fischer oder wie er heißt, also jedenfalls mit Fischer, das erinnere ich noch. Also Joshua Fischer entschied sich, ich war dabei, wie die Atmosphäre bebte zwischen Rudi Barrow, dem Idealisten, und Joschka, ist ja egal, wie er hier heißt, also mit Vornamen heißt, der hat wahrscheinlich viele Gesichter in vielen Kreisen, unterschiedliche Namen. Und ich weiß auch, wie das spannte zwischen den beiden. Ich war ja dabei, ne, und kannte den Rudi Baro sehr gut und den Fischer eigentlich nicht. Rudi Baro warf damals, als ich in dieser Diskussion war, dem Fischer vor, ein Verräter der Idee zu sein. Die Grünen sind als revolutionäre Party haben gestartet. Sie wollen den einseitig materialistischen und von kapitalistischen Werten gezeichneten Westen zeigen, wo es längst geht. Denn die schließlich vernichten die sich doch. Das muss doch jeder sehen. Die Umwelt ist total vernichtet. Und wie können jetzt die Grünen darüber diskutieren, ob sie in den Parteitag gehen sollen, wo sie nicht mehr als revolutionäre Gruppe auftreten können, sondern sich fügen müssen nach den parlamentarischen Prozeduren und Regeln. Da kann man ja gar keine Veränderung bewirken. Also Rudi Baro schrie Joschka Fischer an und Joschka Fischer schrie zurück und sagte, du musst verstehen, die Welt ist so, wie sie ist. Später hat Joschka Fischer auch gesagt, irgendwas mit Panzern in der Türkei, nicht, die man da hinschaffen muss. Man muss realpolitisch denken, man muss Panzer verkaufen, man muss seine grünen Gefährten hätten ihn Frösche ins Bett gelegt dafür. Nicht? Grüne Frösche. Ist ganz natürlich, das ist ein Spannungsfeld, was hoch interessant ist und nicht nur in den kleinen Leben von vielleicht 300 Hare Krishnas in Deutschland überdacht wird. Das sind Themen, die Welt bewegen. Das sind Themen, die große Menschenmengen bewegen. Nicht? So, es scheint so in unserem kleinen Teepot der Hare Krishna Bewegung so zu sein, dass wir merken, wir können all das, was wir einmal gedacht haben, was wir wären, was wir nicht sind, ne? Das heißt angehaftet, bestrebend auf Sicherheit in dieser Welt und diese Sachen, dass wir all diese Sachen, die wir denken, dass wir sie nicht sind, dass wir die nicht einfach die Toilette runterspülen können, zu Deutsch. Die Vodis, die als große Idealisten angefangen haben, wachen eines Tages in einem Reihenhaus in Mariendorf auf und stellen und fragen, also das wollte ich ja nie in meinem Leben, wie ein ganz gewöhnlicher Reihenhaus-Dweller leben. Ne? Kennt ihr das? Ne? Das wollte ich ja nie. Oder die Vodis, die als Idealisten angefangen sind und plötzlich eine merken, ich bin noch so angehaftet an weltlicher Musik, mein Gott, dass ich eine Band aufmachen könnte, so begeistert bin ich. Dass sie plötzlich merken, oh Mensch, ich muss das wohl ernst nehmen, das geht einfach nicht weg. Das ist einfach da, das ist real vorhanden. So, in meinem kleinen Vortrag möchte ich sagen, dass ich nicht denke, dass diese beiden philosophischen Richtungen sich unbedingt feindlich gegenüberstehen müssten. Ich denke, als spirituelle Menschen sind wir, sagen wir mal, geht es nicht anders, als dass wir Idealisten sind. Denn wenn wir aufhören, an eine ideale Vorstellung zu denken, dass wir eine unsterbliche Seele sind, voller Ewigkeit und Glückseligkeit, entziehen wir unserem spirituellen Leben den Boden. Das ist eine total idealistische Vorstellung, denn im Augenblick empfinden wir uns nicht als ewig, sondern als sterblich, nicht als voller Glückseligkeit und Wissen, sondern als ganz normale Menschen mit einer außergewöhnlichen Chance vielleicht oder einem außergewöhnlichen Umfeld. Aber nicht. Also ich denke, das ist, was meine Einstellung zu dem Thema ist, sei idealistisch, was dein Ziel betrifft und werde realistisch, was den Weg zu diesem Ziel betrifft. der Weg in einem echten und reifen spirituellen Leben hat wie jeder Weg einen ganz realen Anfangspunkt. Nämlich der Stand, wo du im Augenblick in deiner Entwicklung bist. Mit bist meine ich nicht, wo du sein willst und wo du in der Zukunft einmal hinkommen möchtest, sondern ich meine, wo du bist. Krishna spricht über diesen Standpunkt sehr schön in einem ganz wichtigen Shloka, den ich euch vorsingen möchte. Sve sve dikare janishta saguna parikirtitaha vipayayas tu doshasyat ubayo esha nishaya. Sich in die Position zu begehen, für die man qualifiziert ist, ist wahrhaft tugendhaft. Wenn man jedoch eine Position versucht anzunehmen, für die man noch nicht qualifiziert ist, ist das unverantwortlich und eigentlich impious. Das ist meine definitive Schlussfolgerung. Ja. Es geht mir also hier rum, sei idealistisch für das Ziel, aber realistisch, was deinen Weg dahin betrifft. Und ich hatte gesagt, jeder Weg hat einen Anfangspunkt, einen Ausgangspunkt, Startpunkt. Hier fange ich an und da will ich hin. Und dieser Startpunkt wird sehr gut gegeben. Oder es ist nicht nur der Startpunkt, es sind Stationen, die immer wieder aufgesucht werden müssen. In der Stellung fixiert zu sein, für die man qualifiziert ist, ist tugendhaft. Also, dass man sich nicht unter anderen etwas vormacht, sondern den Stand einnimmt, für den man qualifiziert ist, ist tugendhaft. Das Gegenteil, nämlich, dass man etwas tut und annimmt, für das man nicht qualifiziert ist, ist unverantwortlich und wird als impious angesehen. Ich habe keine Übersetzung für das englische Wort impious im Augenblick, die hier passen würde. Das ist die definitive Schlussfolgerung. Sehen wir einmal, im spirituellen Leben ist es ganz wichtig, dass man sich nicht etwas vormacht, sonst kann man niemals aufrichtig und ernsthaft werden. Es ist wichtig zu verstehen, wo bin ich. Und von dort aus dann seine Reise zu beginnen oder von dort zu reisen. Dazu ist es wahrscheinlich wichtig, dass wir einer gewissen westlichen Krankheit Adieu sagen. Nämlich immer das Beste zu wollen für uns. Das Beste ist ein durchaus relativer Begriff. Die beste Temperatur ist für mich, habe ich festgestellt, 27 Grad. Aber für die meisten, die ein bisschen beleibter sind als ich, ist 27 Grad eine Tortur. Ich glaube, deine Temperatur ist 12 Grad oder so. Ne? Bei 11. Ne? Sind wir. Das für Sadashiva ist 11 Grad die beste Raumtemperatur, für mich 27. Aus bestimmten biologischen Gegebenheiten. Und was für mich das Beste ist, ist für ihn nicht das Beste und umgekehrt auch. Wir haben aber, wenn wir zum Spirit, obwohl das so eine einfache Erkenntnis ist, die jeder bestimmt kennt, haben wir beim spirituellen Leben oft die Bereitschaft, das aufzugeben. Ich sehe das unter den westlichen spirituellen Anhängern der Gaudiya Vaishnavatum. Die wollen sofort, das ist eine neue Moderichtung, ein Rassika Bhakta werden und wollen Ragmark und Manjari Bhava in 2 Tagen. Ich wohne ja am Radhakund und sehe diese westlichen Devotees, also ich habe lange Zeit für 10 Jahre am Radhakund für 1 Monat im Jahr gelebt. und habe mich immer wieder, also immer wieder Wunder genommen über die Devotees und die aus dem Westen kamen, die dann mit der Hose in Jeans anreisten und im nächsten Tag Babaji-Frisuren trugen und Babaji-Kleidung natürlich im Staub gewälzt vorher anzogen und jetzt Babajis waren. Zuerst habe ich gedacht, ich bin respektvoll, ich äußere mich dazu nicht und denke dazu auch nichts, aber als dann sich die echten Babajis anfangen tot zu lachen über die Westler, musste ich auch mal lachen. Ja. Ist natürlich das Beste, man weiß von seiner ewigen spirituellen Identität als, und kann sich in dieser Identität dem göttlichen Paar nähern. Das ist. Aber ist es das Beste für dich im Augenblick, das zu versuchen? Das ist die Frage. So, am Anfang des spirituellen Pfades gibt es oft so etwas, was man als Utsahamayi betrachtet. Ein Enthusiasmus, der aber auch gleichzeitig noch ziemlich mit Stolz versehen ist. Ein unreifen Enthusiasmus. Und so kann man nicht dazu kommen, seine Position im spirituellen Leben einzunehmen und kann so niemals zu Erkenntnissen kommen, die einen wirklich weiterbringen, jetzt weiterbringen und zur nächsten höheren Stufe führen. Krishna spricht in der Bhagavad Gita im 12. Kapitel sehr schön über das Thema, entsprechend seiner Qualifikation zu praktizieren. Und zwar spricht er da zuerst von der höchsten Stufe und sagt, wenn du das nicht tun kannst, dann tu das. Und wenn du das nicht tun kannst, tu das. Ich möchte heute Krishnas Worte nicht umdrehen oder verdrehen, aber ich möchte die Reihenfolge kurz verändern. Ich möchte nicht von der höchsten Stufe sprechen, und wenn man das nicht tun kann, dann zu der niedrigsten Stufe zu kommen. Ich möchte andersherum heute denken, nämlich von den Stufen, die als Anfangsstufe angegeben werden, zur Endstufe gehen. Denn ich glaube, dass wir, wenn wir so herumgehen, verstehen, was für Qualifikationen wir nach und nach erwerben können, wenn wir diese Stufen, auf denen wir stehen, annehmen, akzeptieren und auch durchleben. So, Krishnas Leiter fängt an mit der Entwicklung von Wissen. Nachdem ein Mensch Wissen erworben hat, geht es weiter und er kann das Wissen anwenden und sich von der Unruhe des Geistes befreien. Wenn du Wissen lebst, dann wirst du zu einer Situation kommen, wo dir geholfen ist, wo es innerlich ruhig wird und du nicht mehr von diesen fremdbestimmten Wünschen dirigiert wirst, die in deiner Psyche fast die Position von Generälen eingenommen haben, die einen kommandieren. Dann kommst du auf die Stufe, wo du meditierst. Also Ruhe. Dann, wenn du besser als die Meditation, ist, dass du ein bisschen weiter gehst und alles, was du hast, in Krishnas Dienst stellst. Nicht nur den Geist, mit dem du erst einmal Wissen anwendest und dann lernst zu meditieren. Nein, jetzt gehst du nach außen und bringst dein Wissen und deine Erkenntnisse, die du durch Meditation gewonnen hast, in Tätigkeiten ein. Du wirst aktiv und indem du dich dann mit deinem Selbst verbindest, du weißt, ich bin ewige Seele, das hast du studiert, das hast du in der Meditation erfahren, gehst du dahin, tätig zu werden, aber dann, stell dir das nur vor, den Früchten deiner Tätigkeit zum Teil zu entsagen. Du wirst also unglaublich spendenfreudig, dir ist es eine Freude, die Früchte von deinen Bemühungen wirklich abzugeben. Dann gehst du weiter auf die Stufe, wo du gar nicht mehr interessiert bist an eigenbestimmten Tätigkeiten, die dir gefallen und von denen du ein paar Ergebnisse abgibst. Nein, dann handelst du für Krishna. Zum Beispiel würde ich sagen, ein Festival kommt auf und du sagst, ich werde jetzt Volunteer werden. Ich würde beim Festival gerne kochen für die 200 Devotees Krishnas, die wir erwarten, und möchte, dass sie ein schönes Erfahren haben. Und ich will auch das alles finanzieren, diese Speise. Ich möchte wirklich für Krishna und die Devotees handeln. Ganz, ich bin zu sehr in diesen fruchtbringenden Tätigkeiten, wo ich das tue, was meinem zeitweiligen Geist gerade gefällt. Und dann denkst du, dann kommst du zur nächsten Stufe, wo du begeistert bist, zu sehen, wie kann ich mich läutern, wie kann ich mein Dasein läutern, sodass ich tatsächlich verwirklichen kann, als spirituelle Seele mit Krishna in den Austausch, also Krishna zu verehren. Ich brauche Regeln und Regulierungen des Vaidhi Bhaktis. Ich muss jetzt ein paar Regeln akzeptieren, denn sonst werde ich einfach immer meinen Angewohnheiten folgen und meiner bedingten Natur folgen. Und dann denkst du schließlich, na, ich möchte jetzt weitergehen, ich möchte zu der Stufe kommen, wo ich immer in Krishna vertieft bin und immer an ihn denke und ihn nie vergesse. Es ist interessant, Krishna fängt an damit, er sagte, denke immer an mich, beschäftige deine Intelligenz in mir. Und so wirst du sicher zu mir kommen. Und er sagt, wenn du das nicht tun kannst, dann folge den Regeln des Vaidhi Bhaktis. Kannst du das nicht tun, dann arbeite für mich. Kannst du das nicht tun, arbeite, tu, was du gerne tun möchtest und gebe die Früchte. Wenn du das nicht tun kannst, setz dich hin und meditiere. Werd mal still in deinem Geist und spirituell. Wenn du das nicht tun kannst, entwickle Wissen. Ich möchte heute postulieren, dass wir als Westler einmal uns mit diesen Stufen auseinandersetzen und beschäftigen. Und das ist eine wichtige Voraussetzung des vedischen Weges, in einem Programm, einer Art Lebensschule, wo man einen Menschen tatsächlich innerlich wandeln kann, weil er richtig dort anfängt, wo er ist. Krishna akzeptiert, wenn du auf deiner Stufe Krishna-Bewusstsein praktizierst. Du bist nicht weniger wert, wenn du das tust. Du bist nicht weniger fortgeschritten in dem Sinne, weil du wirklich, wie Krishna sagt, tugendhaft bist. Und was nützt es, etwas zu imitieren, was man nicht ist, und dann einfach von Krishna als untugendhaft bezeichnet werden. Krishna nimmt auch von einem Menschen, der, sagen wir mal, auf einer dieser Stufen, die also nicht Rag Bhakti sind, Service entgegen. Prabhupada schreibt hierzu sehr schön. Man mag sich ja nun die Frage stellen, wie kann ein gewöhnlicher Mensch auf diesem Planeten im Krishna-Bewusstsein dem Herrn dienen, wenn es heißt, dass der Herr eigentlich nur von den größten Persönlichkeiten verehrt wird, wie Brahma und Shiva. Das wird hier von Prithu Maharaj deutlich erklärt, indem er das Wort Yatadi Kala benutzt. Was bedeutet? Jeder soll Krishna je nach seiner Fähigkeit verehren. Wenn man das für Krishna tut, was man tun kann und aufrichtig ist, genügt das schon. Man braucht jetzt nicht wie Brahma, Shiva, Indra, Sri Chaitanya oder Ramanujacharya, die ganz Großen, zu werden, deren Fähigkeiten zweifellos über den unseren stehen. Nein, sogar ein einfacher Arbeiter aus Leipzig. Nee, das wird jetzt nicht gesagt. Hier heißt es nur, sogar ein Shudra, der sich nach materiellen Eigenschaften auf der untersten Lebensstufe befindet, kann den gleichen Erfolg erreichen. Jeder kann im hingebungsvollen Dienst erfolgreich werden, vorausgesetzt, dass er keine Falschheit zeigt. Es ist hier erklärt, dass man sehr freimütig und offen Amayinaha sein soll. Auf einer unteren Lebensstufe zu stehen, ist überhaupt keine Disqualifizierung für den Erfolg im hingebungsvollen Dienst. Die einzige Qualifikation, die du brauchst, ist, offen, freimütig und frei von Vorbehalten zu sein. Prabhupada erzählt dann so weiter. Verehre Krishna auf der Stufe, wo du stehst. Die Lotusfüße des Herrn werden hier als Kama Dugangri Pankajam beschrieben. Warum? Weil sie die Macht haben, die Wünsche eines jeden zu erfüllen. Ein Gottgeweihter ist sogar schon im gegenwärtigen Leben glücklich, weil seine materiellen Bedürfnisse, die er in dem materiellen Dasein ja noch hat, befriedigt sind, ist. Und wenn er schließlich seinen Körper verlässt, geht er ohne Zweifel zurück zu Gott, zurück nach Hause. Hare Krishna. Vraj Kishori. Das ist ein sehr beruhigender Text, weil der Text sagt, dass wenn jemand einfach nach seinen Qualifikationen Krishna verehrt und offen ist und freimütig und an Krishna denkt, perfekt. Er wird nach dem Aufgeben des Körpers das Ziel des Lebens erreichen. Und ich glaube, wir haben immer wieder mit großer innerer Anteilnahme gehört, wie ganz gewöhnliche Devotees, die einfach auf ihrer Stufe sind und das akzeptieren und von da aus Service machen, einfacher begnadet sind im Augenblick ihres Davonschreitens. Ich muss im Augenblick an einen Devoti nennen, der euch bekannt ist als Rosemarie oder Rosi, die immer wieder zur Vedenakademie kam und dachte, ich mache Service. Die Jungs von der Vedenakademie sind sowas von unorganisiert, denn ich organisiere in die Küche bei diesen Tagungen, nicht? Und wie sagt man, Konferenzen und so. So kamen sie dann, tat Service als Babysitterin, als Nachwuchs kam. Sie lebte ein Leben, wo sie ja auch dies und das, ein ganz normales Haushälterleben, also wirklich ganz normal. Als sie dann aber merkte, und sie fragte mich immer, meinst du, ich sollte auftreten? Und ich sagte, es ist noch nicht der Zeitpunkt gekommen, geh erstmal dahin durch. Und als sie merkte, wie der Tod an ihre Tür klopfte, hatte die eine unglaubliche spirituelle Kraft. Das ist mir wirklich aufgefallen. Sie ist eigentlich, glaube ich, soweit wir wissen, lebt sie noch. Ne? Wir hatten vor ein paar Tagen telefoniert. Das ist mir wirklich aufgefallen. Die ist dann plötzlich, hat sie gemerkt, zack, mein Tod kommt. Ich will alles dran setzen, nach Vrindavan zu gehen. Ich möchte jetzt die ganze Zeit nur noch chanten. Ich möchte Zuflucht suchen beim Herrn meines Herzens. Und wie das gemacht hat, es ist unglaublich. Sie hat den Ärzten gesagt, ich möchte keine lebensverlängernden Mittel. Ich möchte auch nicht so vollgepumpt werden mit Schmerzmitteln. Sie hat eine schlimme Krebserkrankung in sehr fortgeschrittenem Stadium. Ich möchte einfach im Bewusstsein jetzt bei Krishna sein, jetzt ist mein Zeitpunkt gekommen. Und sie hat von Krishna die Gnade bekommen, das auch zu tun. Ich kann nur sagen, sie ist mein Guru. Sie ist sehr fortgeschritten. Nicht? Weil sie das fixiert war in ihrem Dharma, wo sie reinpasst. So, ich möchte heute gerne den Devotees, die sich mit dem Thema Idealismus und Realismus einen Gedanken geben. Ich möchte euch bitten, noch einmal eure ISKCON-Erfahrung zu redefinieren. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man am Anfang lernt und wie ein Student ist, der zu Anfang ein Thema über, also unglaublich sich aneignen will. In diesem Vorgang werden dann aber auch die Natur herauskommen, die wir haben. Und es wird wichtig für uns sein, uns entsprechend unserer Natur einzusetzen. Zur gleichen Zeit ist es jedoch ganz wichtig, dass wir in diesem Prozess, wo wir einen kleinen Switch machen, nicht unser Ideal vergessen. Denn letztendlich ist es die spirituelle Wirklichkeit, der spirituelle Realismus, der ewigen Bestand in dieser vergänglichen Welt haben wird. Letztendlich ist auch die mentale Orientierung, die Ausrichtung in unserem Leben, das Entscheidende, was unser ganzes Leben bestimmen wird. Ich kann mich einmal dran, also ich hatte ja diese ganz schwierige Zeit im Krankenhaus, wo ich also die sehr hart geprüft wurde. Und ich habe in dieser Zeit vor Schmerzen manchmal also nur noch nach Schmerzmitteln verlangen können. Und es war auch danach sehr schwierig, wieder die normal durchs Leben, also mit dem Körper, wieder sich in den Körper einzuleben. Und mir fiel damals etwas ein, was ich heute mit euch teilen möchte. Mir hatte ein Devotee einmal eine alte Geschichte aus Indien geschrieben, von einem alten Mann, der eine Pilgerreise machen wollte nach Gangotri. Und er kam also auf dieser Reise unten bei Haridwar in den Monsunregen. Monsunregen heißt, dass es sehr schwer beschwerlich ist, im Himalaya zu reisen. Und dort war ein Zöllner. Und der Zöllner sagte, komm in meine Zollbude, da ist es warm. Du schaffst es nicht nach Gangotri. Aber der alte Mann sagte, doch, mein Geist ist bereits da. Mein Körper wird folgen. Und in diesem einfachen Satz habe ich die Kraft für meine Genesung gefunden. Ich bin ab jeden Tag für eine halbe Stunde für Krishna getanzt, im Geiste. Und durch diese Übung ist mein Körper dann irgendwann aufgewacht. Und jetzt kann ich tanzen. Ich glaube sogar mehr als ihr jungen Leute und länger. Weil die geistige Ausrichtung da ist. Natürlich war ich im Krankenbett und musste mich mit dieser Realität auseinandersetzen, aber gleichzeitig habe ich an einem Ideal festgehalten, dem Ideal der vollkommenen Gesundheit. Es gibt ganz, ganz viele Forschungsergebnisse darüber, dass Menschen, die ein Ideal haben und einfach sich auf dieses Ideal einstellen, indem sie, sagen wir mal, realistisch diesem Ideal entgegenstreben, das auch erreichen werden. Menschen aber, die gar kein Ideal haben, die werden das niemals erreichen können. So, um ein Ideal zu haben, ist es total wichtig, um ein Ziel zu haben, dass du das Ziel hast und dann genau weißt, welchen Weg du nimmst, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn ich zum Beispiel heute sage, Bratschkeschor, ich möchte wirklich perfekt gesund sein. Dann, und du mir dann sagen würdest, ja Maharaj, aber du gehst immer zu spät ins Bett. In Berlin sollst du immer um 1 Uhr ins Bett gehen, sagen die Gerüchte. Du isst nicht richtig und unreguliert. Und ich glaube nicht, dass du deine Übung machst. dann hätte Vraj Kishore einen guten Punkt. Ich kann nicht ein Ziel wollen und gleichzeitig nichts für dieses Ziel unternehmen. Ich kann nicht zum Beispiel in einer Ehebeziehung sagen, ich will mich nur noch um meine Kinder kümmern und nicht um einen Ehemann oder meine Ehefrau und eine glänzende romantische Beziehung haben. Das geht nicht. Du musst zunächst einmal ein Ideal haben, sonst ist man ja Materialist. Und du musst sehen, wie du dein Leben ausrichtest, sodass du den Weg, den du wählst, auch da, dazu, dass der dich dahin führt. Ich habe so eine interessante Vorlesung, humorvolle Vorlesung gehört, dass wenn zum Beispiel jemand in der Mitte von Amerika lebt und er will jetzt einfach nach Florida, was im Süden liegt, reisen, packt eine Taucherbrille ein und Schnorchel und so Froschflosse, wie nennt man das? Schwimmflossen. Ne? Fischflossen, ja. Wenn er also nach Süden will, um sich einen Sommerurlaub zu genehmigen, aber er hat eine Highway gewählt, die nach Kanada, nach Toronto und hinführt. Kanada heißt, da geht es irgendwann nach Alaska oder? Ja, Alaska, ne?
Kurz davor.
Kurz davor, yes. Dann wird er, obwohl er die besten Absichten hat, baden zu gehen, im Schnee enden. So, wenn ein Devotee, der in der Identitätskrise steckt, wo er fragt, wo soll ich mich jetzt situieren? Was ist mein richtiger Umgang mit dem Thema Idealismus und Realismus? Wenn der sagt, ja, eigentlich bin ich ein Devotee, ich will auch noch Krishna, aber jetzt mache ich mal ganz, ganz realistische Sachen und vergesse so ein bisschen mein spirituelles Leben, dann wird der niemals sein idealistisches Ziel erreichen können. Das ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Realismus und das Anerkennen, dass es wichtig ist, bedeutet nicht, seine Ideale aufgeben zu müssen. Es bedeutet nur, einen Weg zu finden, wie man realistisch diese Ideale verwirklichen kann. Ich lebe mit Devotees zusammen, Brahmacharis. Manche meiner Brahmachari-Reisebegleiter leben sehr in dem Brahmachari-Ethos und lieben es sehr, eine bestimmte, sagen wir, traditionelle indische Mönchsform zu leben und auch andere davon zu überzeugen, dass sie das leben können. Ich sage den Devotees immer, tu nicht zu sehr an einer äußeren Form anhaften. Wenn du ein Brahmachari bist, musst du dich mit dem inneren Spirit beschäftigen. Das heißt, mit der Meditation über Krishna, über den selbstlosen Dienst zu Guru und Krishna und so weiter und so fort. Der innere Spirit ist wichtiger als das Äußere. Und wenn du etwas nach außen zum Schau stellen willst, bist du kein Brahmachari, weil das nicht sehr spirituell ist. Es ist eine materielle Lebensweise, etwas zur Schau zu stellen. Hüte deine Schätze im Inneren. Ich sage solche Dinge immer. Also ich bin nicht nur für ältere Devotees unbequem, auch für jüngere mit meinem Denken. Seht, diese innere Ausrichtung, das ist alles, was Bhakti ist. Die Qualifikation für Bhakti ist für jeden machbar. Haushälter, einfacher Mensch, der einfache Sutra, von dem Prabhupada sprach, kann zurück nach Hause, zurück zu Gott gehen. Der braucht nichts weiter, als keine falsche Rolle anzunehmen, etwas vorzuspielen, was er nicht ist, und sein Vertrauen in Krishna zu kultivieren durch das regelmäßige Hören über die transzendentale Wirklichkeit. Und dann ist er qualifiziert, zurück nach Hause zu gehen, aus jeder Stellung heraus, die er vielleicht auch karmabedingt in dieser Welt annimmt. Krishna achtet nur auf zwei Dinge, Shraddha und dass man nicht etwas vorgibt zu sein, was man nicht ist. Er achtet mit anderen Worten positiv gesagt auf die innere Einstellung. Deswegen ist Bhakti das Einfachste und das Schwierigste. Bhakti ist das Einfachste, weil man braucht nicht etwas zu sein, was man nicht ist, aber das Schwierigste, weil die meisten Menschen eben etwas sein wollen, was sie nicht sind. Ne? Hm. So, ein wichtiger Punkt, den ich jetzt noch sagen möchte, wir sind zwei Punkte geblieben für heute. Ich möchte euch über den Preis der Bhakti informieren. Was ist der Preis, sagt Prabhupada einmal. Lolya, die Begierde, das ist der Preis. Das ist die einzige Qualifikation. Hier spricht Prabhupada also vom Vertrauen in Krishna, und zwar in einer bestimmten Prägung, dass jemand denkt, er will Krishna. Er weiß, Krishna wird all seine Bedürfnisse zufriedenstellen. Und hier ist es wichtig, ein bisschen Feuer dran zu setzen. Nicht? Begierde. Das ist die einzige Qualifikation. Du musst sehr begierig sein, die Lotusfüße Krishnas in diesem Leben sehen wollen. Sadashiva, in diesem Leben willst du Krishnas Lotusfüße sehen. Du musst sehr begierig sein, mit Krishna zu sprechen, in diesem Leben. Wie kommst du dahin? Prabhupada antwortet seine eigene Frage. Durch Dienst. Finde irgendwie heraus, wie du eine Gelegenheit findest für dich, Krishna zu dienen. Ist völlig gleichgültig, wer oder was du bist. Krishna spricht mit seinem Devotee, nicht mit einem Nicht-Geweihten. Er sagt das in der Bhagavad Gita. Tesham Satata Yuktanam. Also diese Begierde für den Krishna, diese Begierde für den Dienst zu Krishna, kann jeder erreichen, der einfach nur aufrichtig ist. Spricht Prabhupada über diese zweite Qualifikation, nicht sich etwas vorzumachen. Warum legt Prabhupada so viel Wert darauf, dass man entsprechend seiner Qualifikation Krishna dient, ohne sich was vorzumachen, und begierig dabei nach Krishna Ausschau hält? Es ist einfach so, jeder, der Krishna dient, bewusst dient, tritt mit Krishna in eine Beziehung. Und wer in Beziehung zu Krishna tritt, wird durch die Gemeinschaft mit Krishna geläutert werden in seinem Herzen. Ich möchte euch dazu ein Zitat auch nochmal vorlesen von Prabhupada. Wenn man frei wird von materiellen Beziehungen in der materiellen Welt und sich einfach in die Position begibt, wo man ein ewiger Diener des höchsten Herrn ist, dann kann man verstehen, dass alle Verunreinigung der materiellen Anhaftung verbrannt worden sind durch das lodernde Feuer der transzendentalen Ekstase. Also, was ich damit mit diesem Zitat ausdrücken möchte, wenn man also das anfängt, Krishna einen Dienst zu machen, wird man mehr und mehr durch den Dienst zu Krishna erhoben, bis man schließlich dazu kommt, dass man sich als ein ewiger Diener zu Krishna versteht, und dann gibt es einfach keine Anhaftung mehr, weil man durch die Ekstase, die man in diesem Dienst erfährt für Krishna, diese außergewöhnliche Freude, die man plötzlich verspürt, diese Reife, die gar keine Anhaftung mehr hat. Ich habe das bei mir im Leben gelernt. Ich war so angehaftet ans Baumklettern, und heute mache ich das überhaupt nicht mehr. Das mache ich einfach nicht mehr. Und wenn ich einen Baum sehe, dann ist es nicht mehr so wie früher. Ich muss darauf. Es ist nicht mehr nötig. Es ist einfach nicht mehr gegenwärtig, dieser Wunsch in mir. Das war schlimm bei mir. Ich habe auch immer noch sichtbare Wunden, wenn ich von Bäumen runtergefallen bin. Aber ich konnte es nicht aufgeben. Und so wird es auch mit den anderen Anhaftungen sein, die ein Mensch im spirituellen Leben vielleicht als störend noch empfindet. Man kommt auf eine Stufe einfach, wo die nicht mehr existieren. Das ist weg. da braucht man sich auch nicht mehr zu kontrollieren oder sich mit Loslösung anstrengen. Und auf diese Stufe kommt man, wenn man einfach diesen Punkt macht. Vertrauen in Krishna, Krishna hören von den richtigen Quellen, chanten, diese einfachen Dinge tun, die zum Bhakti Sadhana gehören und dann sich situiert und dann ein Service für Krishna macht mit dem Bewusstsein, Krishna, das ist für dich. Ist sehr wichtig, wenn du Service für Krishna tun willst, musst du, bevor du das tust oder auch nur anpackst, daran denken, this is just for you, Krishna. Das ist für dich. Das heißt, Service zu machen, der diese reinigende Wirkung hat. Ach, Krishna. So, das sind meine Gedanken zu dem Thema Idealismus und Realismus. Ich hoffe, ihr habt ein Wohlgefallen daran gefunden oder eine intellektuelle Neugierde. Was denkt der Satchitananda Swami zu diesen aufregenden Themen? Befriedigt oder vielleicht einfach nur ein paar, sagen wir mal, selber eine Inspiration gefunden, vielleicht noch mehr über das Thema in eurem eigenen Leben nachzudenken. Ich halte es für ganz wichtig, denn nur dann werden wir den richtigen Weg für uns finden in unserem Leben. Spirituelles Leben wird immer ein sehr individueller Weg finden. Individueller Weg sein, wollte ich sagen. Dienst zu Krishna, das gibt Ekstase im Herzen. Wenn man das so machen kann, wie ich geschildert habe, aus seiner Position, mit dem Verständnis, das ist jetzt für Krishna. Und dann nimmt es denn an. Ich habe ein tolles Beispiel, mit dem ich schließen möchte. Etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar Draupadi. Draupadi empfing Krishna einmal in Hastinapur. Es gab viele Diener der Pandava, die Krishna dienen wollten, aber Draupadi, die Königin, ließ sich das nicht nehmen, Krishna ganz persönlich ihren Dienst darzubringen. So an einem Nachmittag, darüber spricht das Mahabharata, kam Draupadi mit einem Teller zu Krishna, auf dem Früchte waren, aber Früchte, die noch nicht aufgeschnitten waren. Denn diese Früchte, ich nehme mal an, es war Sitaphal darunter, diese Früchte schmeckten nur gut, wenn sie aufgeschnitten wurden und unmittelbar danach verzehrt wurden. So reichte sie Krishna den Teller mit den Früchten und einem Messer darauf. Nun, über Krishna wird gesagt, dass eines seiner vielen Eigenschaften die absolute Expertise ist. Er kennt sich aus. Krishna nahm dieses Messer, suchte sich eine Frucht aus, nahm die in die Hand und schnitt zu und schnitt sich in den Finger. Lächelte Krishna. So, als hätte er es, also wir müssen annehmen, er hat es absichtlich getan. Draupadi sah, wie von ihrem geliebten Herrn Blut auf den weißen Stoff, auf dem Krishna saß, tropfte. Und sofort in einer willkürlichen Geste, nicht willkürlich, einer unüberlegten, wollte ich sagen, Geste, nahm sie ihren Königssari und ratschte den aus. Dieser, und sagte zu Krishna, hier Krishna, bandagiere dich. Dies war jetzt kein Sari, wie Sadanandi trägt. Nicht mal ein so wertvoller Sari, wie Vraj Kishori sie trägt. Nicht mal wie Rangadevi. Ich gucke jetzt nicht eure Saris an, also ich will da keine Abstufung machen. Es war der Sari einer Königin. Der war noch mehr wert als Kala Kantas Hochzeitssari, wo Gold und Silber eingewirkt waren. Der war richtig kostbar. Und sie nahm ihn einfach, sagt Krishna, bandagiere dich. Krishna wickelte den Sari so um den Finger und sagte mit einem sehr gütigen und bewegten Lächeln, für dieses Geschenk eines Saris werde ich dich in einem hundertfachen Sari entgelten. Wisst ihr, wo was Krishna in Gedanken hatte, als er das sagte? Ich werde, im Englisch würde man sagen, for this gift of a sari, I will repay you a thousandfold. Also für dieses Sari-Geschenk, wie sagt man das gut? Ja, werde das tausendfach zurückzahlen, diesen Sari. Und es kam der Zeitpunkt, wo Krishna sein Wort hielt. Als Draupadi in allergrößter Not war, im Hofe der Kauravas, wo wirklich Menschen, die völlig unter dem Einfluss von Adharma standen, also Gesetzlosigkeit könnte man sagen, sie versuchten zu entkleiden. Krishna hätte um das, Draupadi hatte gerufen, O Govinda, O Janardhan, O Gopal, wo bist du jetzt? Und Krishna hörte dieses Rufen und kam. Nun hätte Krishna eingreifen können auf vielerlei Art und Weise. Er hätte zum Beispiel viele Steine, die in der Deckenbefestigung waren, durch seine Shakti lockern können und die wären alle auf die Hände gefallen von den Leuten. Oder er hätte draußen als Löwe zum Beispiel in den Elefantenstall in Hastinapur eindringen können. Da gibt es ja lauter Elefanten, deswegen heißt die Stadt ja Hastinapur, die Stadt der Elefanten. Hätte die ganzen Elefanten zur Stampede bringen können und sie alle in den Palast gejagt. Also ich habe eine... Man braucht nur seine Fantasie spielen zu lassen, was Krishna alles hätte machen können, um Draupadi zu beschützen. Aber was Krishna tat war, er kam einfach und er manifestierte aus seiner Hand unbegrenzten Sari-Material, sodass Draupadi immer in den Sari eingewickelt war und bedeckt war. Er tat das, um Draupadi zu verstehen zu geben. Ich halte mich an mein Wort. Es bleibt dabei. Du kriegst dein Sari tausendfach zurück. Also humorvoll, liebevoll, mit einem Rasa, einer Beziehung zwischen seinem Devotee. So, Krishna ist bekannt dafür, dass er eigentlich mit jedem Lebewesen diesen Rasa des Austausches eingehen will. Und da er gierig ist darauf, also begierig sollte man besser sagen darauf, nimmt er jeden Devotee an, ganz gleich was seine Position ist, wenn der einfach nur entsprechend seiner Position an Krishna denkt, zu Krishna betet, Krishna dient, so einfach. Das ist das Wunderbare der Bhakti. Hare Krishna. Time. Hare Krishna. So, ja, damit sind wir an ein natürliches Ende gekommen. Krishna, Krishna. Ich denke, es ist Krishnas Arrangierung gewesen, dass heute ein Exodus stattgefunden hat von den Devotees. Es sind ja, also ich bin das immer gewöhnt, dass man sich wirklich total eng hinsetzen muss, weil so viele da sind. Heute ist das ja gar nicht so. Damit ich einfach mal, man kann auch nicht ungezwungen über solche Dinge sprechen, wenn man denkt, na, da sind so viele Leute, die was anderes hören müssten oder wollen. Aber ich möchte euch wirklich bitten, euch über dieses Thema Gedanken zu machen. Wahrscheinlich muss man dabei, dass man also einerseits, dass man realistisch Devotional Service tut, ne? Das ist ja das Thema. Ich denke, dass, also ich bin jetzt hier in Berlin und ich bin immer unglaublich begeistert in Berlin. Wir hatten gestern also etwas, was mich total begeistert hat. Ich habe so über die Verwandlung des Menschen gesprochen anhand der Parzival-Geschichte, die sich als eine Art Monomythos, also immer wieder auftretende Geschichte durch die spirituellen Traditionen auch bewegt. Dhruva, Narada, haben alle, sind alle aufgebrochen, haben alle auch ihre eigenen Schwächen gesehen und haben alle eine Verwandlung erfahren, die sie schließlich befähigte, den Herrn von Angesicht zu sehen. Und ja, ich bin auch sehr froh, hier zu sein. Ich bin ein bisschen, hab gehört draußen vor, Jagannath ist nicht hier auf dem Altar und dachte, oh. Aber dann habe ich gesehen, er ist doch da. Sehr schön. Ja, gut. Habt ihr hierzu Fragen, die ihr in diesem Kreis stellen möchtet? Our Scholar, Hare Krishna, Krishna Charan. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, Krishna Charan hat realistisch erkannt, dass er ein Gelehrter ist und studiert gerade in Hamburg. Ne? Yes, yes.
Comfortable in a sense that you told us we don't need to pretend to be more than who we are. But at the same time, it's very encouraging that you said we should always at the same time remember we should always remember the ideal and then always strive for ideal. My question is the point you made. To be idealistic about the goal, at the same time to be realistic about the way, mm-hmm. and at the same time to be aware of your qualification. Mm-hmm. And I think, in my view, that's really what Daivi Varnashrama system is about. In the Varnashrama system, the goal is ultimately to become pure devotee or to become God-realized. But at the same time, you know that you're conditioned at the moment, and then in order to become unconditioned state, you cannot go in one day. It's a long way to go. So therefore, each stage of your life is scheduled in such a way that you can gradually go forward step by step. But in the West, so just my question is, in the West, the disadvantage is that we don't have this system which supports the gradual development of our spiritual life. So my question is, how can we remedy this disadvantage? Because one reason, or I think one of the big reasons we in the West, we go from one extreme of material life to the other extreme of spiritual life is precisely because we lack this support of Varnashrama system. When we in the West, when we want to become spiritual, your friends are against you, your parents are against you, your teachers laugh at you. So in order to break through, you really have to make statement. So therefore, you really shift your life 100% or 180 degrees. But then the problem is that unfortunately, most of us are not spiritually strong enough to adopt such a quick or radical change. So what happened is that only those who are fortunate enough to have great potential, and then those who are strong enough, they can endure this radical change, but most of us are not. So then what happened is that then after some time, as you described, people cannot maintain that level, therefore they just go back. So my question is, I think the point you made is very important, but at the same time, in this Western society where we don't have this support system, how do you propose to, how can we remedy this big disadvantage?
Mm-hmm. I believe it's good if I give a German answer, a German language answer. Sudevi seems to be very adept in translating. Is it? It's clear what she says. Good. Habt ihr die Frage verstanden?
Nein.
Krishnacharan spricht davon, dass es für Menschen, die nicht so stark sind, absolut nötig ist, auf ihrem spirituellen Weg eine unterstützende Kultur zu haben. Wie können wir diese Kultur oder diese Unterstützung finden? Ich habe es jetzt sehr verkürzt. Er hat noch eine Menge mehr gesagt. Ich habe zwei Antworten darauf. Die erste Antwort ist eine Antwort, die schon bekannt ist. Die zweite ist nicht so bekannt. Die erste Antwort ist, dass wir sehen müssen, was unsere Bedürfnisse sind und diese Bedürfnisse versuchen, selbstständig zufriedenzustellen. In einer Weise, dass es unsere spirituelle Entwicklung fördert und nicht behindert. Ich spreche von physischen Bedürfnissen und meine damit Gesundheit, aber auch Lebensunterhaltsfragen. Ich spreche von emotionellen Bedürfnissen und meine damit, dass wir ein bisschen entsprechend unserer jeweiligen Situation, zum Beispiel kreativ sind, Liebe empfangen, Liebe geben. Emotionen wie der Wunsch, etwas zu erreichen in dieser Welt, das ist ein emotionales Bedürfnis, was viele haben. Self-expression, sagt man in Amerika, dass man das, was in einem drinsteckt, dass man das auch nach außen hin leben kann. Nicht? Integrität vielleicht. Es gibt verschiedene Bedürfnisse. Und dann haben wir soziale Bedürfnisse. Wir brauchen Freunde und Leute, die uns verstehen. Leute, auch mit denen wir einen Austausch haben können, wo wir merken, das bringt mich weiter. Da kommen Gesichtspunkte auf, da kommen Gedanken auf. Das ist meine Geistesnahrung, die ich habe. Und dann haben wir spirituellen Bedürfnisse. So, du hast einen Mangel ausgedrückt. Wir haben keine Kultur im spirituellen, also im Krishna-Bewusstsein entwickeln können, weil viele von uns haben versucht, der westlichen Kultur zu entsagen, aber wir haben dann keine uns zufriedenstellende Kultur gefunden, die uns halten kann. Keine Arbeitsplätze, keine Arbeit haben wir gefunden, und so weiter. Diese Bedürfnisse liegen brach. Und ich denke, jeder Einzelne muss versuchen, das selber erstmal zu erkennen und zu sehen, wie er das erfüllen kann. Ich zum Beispiel habe in meinem Leben festgestellt, dass ich sicherlich die Lebensstufe des Sannyas angenommen habe und von dieser Lebensstufe, also das hilft mir sehr, meinen spirituellen Weg zu gehen. Ich merke aber, dass ich zu den Sannyasis gehören, die in der vedischen Kultur Musik gemacht hätten. Da gibt es Sannyasis, die geben alles auf, außer der Vina, wo sie mit Ragas den Herrn verehren. Vina ist ein Saiteninstrument. Ich bin nun kein, mein Instrument ist mein Geist, mit dem ich denke, vergleiche, Dinge erforsche und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, dass es wichtig für mich ist, als Mensch, diese Dinge einzusetzen und zu leben und da einen Weg zu finden, der natürlich mit meinen spirituellen Wünschen nicht dagegen geht, sondern mitgeht. Ich glaube, das muss jeder individuell also selber machen. Ich zum Beispiel bin ein Musikliebhaber. Ich suche noch immer nach einer Musik, die mich wirklich auf der musikalischen Ebene völlig zufriedenstellt und spirituell ist. Habe ich noch nicht gefunden. Werde ich wohl in der spirituellen Welt hoffentlich sehen. Aber da muss ich was in der Zwischenzeit unternehmen, sodass ich einigermaßen zufrieden bin. Ein bisschen Sicherheit, merke ich, ist wichtig. Und man muss sich darüber Gedanken machen. Also ich glaube, das ist die individuelle Verantwortung, Krishna Charan. Ich glaube, wenn du da wartest, dass ISKCON dir das gibt, bist du wie jemand, der von einem Bullen Kuhmilch erwartet. Da kommt nie was raus. Das ist auch okay. Man muss das einfach benennen können und ja, das und dann sehen, wo man die Milch herkriegt, die man braucht. Ein Bulle ist auch gut für viele Dinge, aber der sollte deswegen nicht unnötig getriezt werden. Nicht, dass er keine Milch gibt. Kann halt keine Milch geben. Okay, muss man sie woanders kriegen. Die andere Sache, die, glaube ich, sehr wichtig ist für uns, ist ein gewisses Umdenken, was ich in Deutschland unglaublich vermisse. Nämlich eine Community of Care zu bilden. Eine Gemeinschaft zu bilden, die füreinander sorgt. Ich habe vor ein paar Monaten ein sehr für mich sehr wichtiges Gespräch mit Radhanath Maharaj in New York geführt. Maharaj ist immer sehr, sehr bestrebt, in unsere Freundschaft zu investieren und hatte also unter großen Schwierigkeiten einen Tag reserviert, wo wir nur zusammen waren und diskutiert haben und gesprochen haben über viele Dinge. Ganz zum Schluss, als wir müde wurden über unseren letzten gemeinsamen Berlin-Besuch und unsere Berlin-Besichtigung. So, ich erklärte Maharaj meine Überzeugung und meine Leidenschaft eigentlich, so etwas zu entwickeln, wie Krishna Charan gerade bespricht, also ein Programm, wo Menschen auf spirituelle Art und Weise physisches Wohlergehen erlangen können, emotionales Wohlergehen und auch Beziehungen pflegen können, nicht? Weil ich eben sehe, dass das ist das nicht nur wichtig für die Devotees in der Bewegung, das ist auch wichtig für Leute, die sich überlegen, ob sie Krishna-Bewusstsein aufnehmen oder nicht. Das ist eine Leidenschaft, die ich habe. Ich möchte das unbedingt tun und spüre einen inneren Ruf, das auch zu tun, damit zu helfen auf alle Fälle. Und dann habe ich Maharaj über den Plan erklärt und habe auch von der vedischen Universität, die so ein zu diesem Zeitpunkt ein sehr schöner und aufregender Gedanke ist, gesprochen und so weiter. Und dann hat er gesagt, bist du fertig? Dann habe ich gesagt, ja, ich will noch eins sagen und dann bin ich fertig. Ich glaube wirklich, dass es Zeit ist, so ein Programm zu entwickeln jetzt. Ich glaube, das ist eine Verantwortung, die wir Prabhupada gegenüber haben. Bist du fertig jetzt, hat er gefragt. Ich gesagt, ja. Dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, Wodurch meinst du wohl, kommen Menschen zum Krishna-Bewusstsein und wodurch bleiben sie im Krishna-Bewusstsein? Habe ich gesagt, also mich interessiert das auch brennend, und ich frage immer die Vodis, warum schließen sie sich der Bewegung an, und sie sagen, sie sind von der Philosophie überzeugt. Dann hat er gesagt, das ist falsch, so falsch. Die können die Philosophie gar nicht verstehen am Anfang. Können einige Dinge sehen, aber nicht den größeren Zusammenhang. Ein Mensch schließt sich einem oder geht in ein neues Leben hinein, das ist immer eine soziale Erfahrung. Er denkt oder er hofft, dass die Menschen, die das jetzt machen, die sind besser drauf als die Leute, die das nicht machen. Und wenn ich das mache und mit diesen Menschen zusammenkomme, habe ich auch diese Erfahrung. Dann geht es mir auch gut. Wie George Harrison das einmal sagte. Er sagte, sehr schön, wenn die Volkszählung kommt, und er meinte das in einem religiösen und nicht in einem politischen Sinne oder wie oder bürokratischen Sinn, dann möchte ich lieber bei den Devotis stehen und zu den Devotis gezählt werden, als zu den Leuten, die im Matternleben leben. Also man denkt irgendwann, erinnert euch selber an die Zeit, da ist dieses Krishna-Bewusstsein, da gibt es diese Leute, die sind glücklich und die wirken auf mich so. Und wenn ich da dann zukomme, dann kriege ich auch Prasadam ab und bin dabei, bin in dieser sozialen Erfahrung dabei. Und es ist, also er sagte, Conversion is always a social experience. Dass man von einer Sache in eine andere geht. Yes. Und es scheint so, dass wir alles tun, um jemanden, der sich interessiert für den spirituellen Weg, zu helfen und zu unterstützen, dass er die ersten Schritte machen kann. Aber nicht immer so erfahren sind, uns selber unter die Arme zu greifen. Weil wir vielleicht in einer Kultur leben, wo sehr oft diese Tiefe in den Beziehungen nicht so gepflegt wird. Er sagte dann von einem interessanten, ihr werdet darüber lachen, Vorfall in Dallas. Da gab es so einen, der kam immer, schon seit 15 Jahren, war Geschäftsmann, und die Devotis fragten ihn, ist es nicht jetzt endlich mal an der Zeit, dass du sowas wie ein Commitment machst, dass du dich auch einsetzt, ich meine, dass du, um dazu zu gehören, du bist doch überzeugt. Und da sagte der Mann, ja, das bin ich. Ich habe aber beobachtet, wie ihr euch um die Leute kümmert, die am Krishna-Bewusstsein interessiert sind, und wie ihr euch um eure Mitglieder kümmert, und ich ziehe es vor, ein ewiger Gast zu sein. Dann habe ich die Deluxe-Behandlung. Geschäftsmann. Sieht seinen Vorteil. Ne? Ich ziehe es vor. Und ich denke, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, a community of care zu bilden. Und das heißt, dass wir ganz tief bei uns anfangen und aus unserer Einsamkeit herauskommen und wirklich bereit sind, zu caren. Nicht nur dass wir uns nur um uns selber kümmern, sondern eben um die Devotees. So, wenn wir das nicht lernen, bleibt das alles hängen an den überlasteten Gurus, die also Vater, Mutter, Freund, Babysitter, Kindererzieher, trockene Schulter für nasse Tränen sein müssen, alle emotionalen Bedürfnisse ihrer Schüler versorgen müssen, die wird ja wahnsinnig. Wie soll das denn einer schaffen? Besonders wenn die Schüler denken, man ist das Hauptproblem. Nicht? Wie soll das möglich sein? weil sie in einem die Verkörperung einer Institution sehen, die die heilige Pflicht hat, ihre Bedürfnisse zu decken. Da sind solche mentalen Vorstellungen drin. Also ich denke, diese Community of Care, das wird der Prüfstein dafür sein, ob wir es schaffen und so weiter. Ich habe einen Devotee einmal, ich habe ihn immer Stephanios genannt, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Er ist dann eingeweiht worden, Sava Boma, ganz schlauer Mensch, der mir sehr, sehr nahe stand. Damals ist er eingeweiht von Kirtananda Swami und wanderte nach Amerika aus. Und ganz, ganz schlauer Mensch, Stephanios. Ach, wir haben so viel erlebt. Nach Lugano sind wir gegangen, da war Adi Shesh auch in der Gruppe mit der ganzen Bhakta-Truppe. Stephanios, Shakti Susan, Adi Shesh, den habe ich immer Street Boy genannt und so weiter. Also das waren so die Zeiten. Und dann hörte ich, dass ein Filmmacher in den Staaten sei. Er hatte ISKCON verlassen, eine persönliche Auseinandersetzung, und er ist dann weggegangen. Und ich wollte ihn dann so gerne anrufen, weil er mir wirklich sehr nahe stand persönlich. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, oh Sachinandan Swami, wo bist du? Ich hole dich ab mit dem Flugzeug. Also wirklich? Du? Ja, ich bin Regisseur, das Geld fließt und so weiter und so fort. Aber ich denke jeden Tag an dich und an unser Bhakta-Programm. Und wo bist du? Also ich bin gerade in einem totalen Programm drin, aber erzähl mir doch erstmal von deinem Leben. Also deswegen rufe ich ja an. Ja, dies und das und jenes. Und dann frage ich so zaghaft, praktizierst du denn jetzt noch Krishna-Bewusstsein? Und dann sagt er, das ist ewig drin, das weiß ich. Aber die Ausdrucksform ist bei mir russischer orthodoxes Leben. Das ist eine sehr spirituelle Angelegenheit, wenn man das Leben der Heiligen betrachtet. Da habe ich gesagt, du, das interessiert mich jetzt aber, weil du überhaupt nicht so christlich eingestellt warst. Und da sagte er mir dann, du wirst lachen, also du bist ja so ein Mönch und so ein Spiritueller, aber weißt du, ich bin ein normaler Mensch. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich mit meinem Auto zum Tor dieser Kirche komme, dann ist da jemand, der weist mir einen Parkplatz zu und dann gehe ich zum Pult und kriege einen Orangensaft. Nicht, dass es mir um den Orangensaft und den Parkplatz gehen würde. Den kann ich auch sonst organisieren. Aber ich habe das Gefühl, ich bin den Leuten wichtig. Und das ist, was der Mensch so empfindet. Also für mich war das... Ich musste wirklich an mich, sieht man, es ist ein Mensch, der mir sehr nahe steht. Das heißt, ich habe immer sehr, sehr direkt mit ihm gesprochen und wie ich denke. Und das, denke ich, eben bedeutet eine nahestehende Beziehung, wo ich auch ich selber sein darf. Und ich musste wirklich an mich halten und zu sagen, ist das jetzt so wichtig? Also aus meiner Sicht. Aber ich bin Sannyasi. Ich sehe das anders. Er sieht es so. Er will einen Orangensaft hingestellt haben und einen Parkplatz. Versteht ihr? Er will das, was dahinter steht zwischen dem Orangensaft. Ich sollte das so, nämlich, du bist uns wichtig. Du bist jetzt gekommen, super. Komm, und hier, jeder braucht einen Parkplatz und hier hast du was zu trinken und dann gehst du in das Singen und Halleluja und so weiter. Also was man so da macht als spirituellen Pfad. Und er hat gesagt, Sachinanda Swami, es ist für mich kein Zweifel an der Philosophie des Krishna-Bewusstseins. Und wenn ich Halleluja singe, höre ich in mir Hare Krishna. Das ist nicht das Thema. Aber ich kann einfach davon ausgehen, dass ich den Leuten wichtig bin. Ich glaube, dieses Gefühl, diese Kultur zu geben, das müssen wir wahrscheinlich lernen. Und die Tatsache, dass es noch nicht so vorhanden ist, sollte uns nicht mit Bitterkeit erfüllen, sondern mit der Neugierde, woran liegt denn das, dass wir diese einfachen Dinge nicht so drin haben. Also in den Analysen, die ich bisher machen konnte, ist es so, dass wir als eine Bewegung, junge Bewegung kam, Prabhupada war ein Einzelner, der kam und der gründete dann, der hatte wenig Zeit und den Wunsch, ja, das Krishna-Bewusstsein irgendwie zu verankern im Westen. Das heißt, es ging da um Ziele, Tempel waren ihm wichtig zu gründen, Bücher waren ihm wichtig zu drucken. Es war ihm sehr, sehr wichtig, erstmal die grundsätzliche Philosophie zu etablieren. Es war ihm wichtig, die ganzen Bücher zu übersetzen und Liederbücher und Melodien zu lernen. Also es war ein Riesenapparat, der aufgestellt werden musste, sowohl damit nach seinem Weggehen, dass da Bücher waren und irgendwas da war, damit es weiterging. 10 Jahre ist wenig für eine Kultur, ne? Und somit waren wir lange Zeit zielorientiert und haben den Menschen, haben die uns als Menschen eingesetzt für das Ziel. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Also ich finde, das ist gut für junge Leute, dass die eine Mission haben und so weiter. Aber man kann nicht ewig so leben. Man kann nicht so ewig im Zug leben, in dem Missionszug sozusagen. Oder man kann nicht ewig im Durchgangszimmer leben. Nicht? Man muss dann auch irgendwann sehen, wo stelle ich mich hin. Also ich finde, das ist verzeihbar. Aber wir müssen jetzt was verändern. Und die was verändern müssen, das sind wir. Also jeder Einzelne von uns mit einem Umdenken. Ne? Radhanath Maharaj sagte, als ich mit ihm zusammen saß, weißt du, Sachinanda Swami, als ich nicht in ISKCON war, beschloss ich einmal, nur zum Versuch, alles total entgegensetzt zu machen, wie die ISKCON-Lieder. Ich setzte an, indem ich einfach sagte, die Menschen sind wichtiger als die Ziele. Das war alles, was ich getan habe. Und ich muss euch sagen, das erfordert eine ganz schöne individuelle Reife. Ist dir, Sadashiva, der Mensch wichtiger als deine eigenen Ziele? Da kannst du sagen, ja, einige schon. Also vielleicht ein Mensch oder zwei. Oder wenn da mal Nachwuchs ist, hoffentlich kann ich so meinen Kindern gegenüber denken. Aber wisst ihr, deswegen in anderen Hochkulturen, also in anderen Kulturen, ist Compassion immer so wichtig, dass man das entwickelt als wichtigsten moralischen und ethischen Wert, Mitgefühl zu anderen. So gibt man das Ego auf, im Buddhismus. Die Buddhisten sind die riesen Unpersönlichkeitsanhänger, die glauben nicht an eine ewige Identität, aber die wissen, um das Ego aufzulösen, muss ich Mitgefühl entwickeln, allen möglichen, den Gefühl, den Tieren, den kennt ihr ja diese Tibet-Filme, wo dann die Mönche so die Straße bauen und da sind Regenwürmer und die können die Straße nicht weiter folgen. Naja, das ist gut, finde ich. Mitgefühl, die haben das drin. Mitgefühl, die werden dann so weiter. Ja, so. Krishna. Somit unser, innerhalb der vedischen Universität wollen wir diesen vedischen Weg, der bisher noch immer ein rätselhaftes Wort ist, lancieren, wo es darum geht, einfach Menschen zu helfen, eine Lebenskultur zu entwickeln, die spirituelles Leben ermöglicht. Psychologie ist ein ganz wichtiges Thema, wie wir immer wieder feststellen. Und die Community of Care. Wenn ihr möchtet, wenn es euch interessiert, ich habe all meine Gedanken dazu versucht niederzuschreiben, sind viele von Radhanath Maharaj Und der Artikel kommt bald auf der Sharanagati Webpage heraus und dann könnt ihr vielleicht darüber nachdenken und wenn wir uns dann sehen, mir euren Feedback geben, wenn ihr mit mir sprechen möchtet über dieses Thema. Ja. Krishna. Shyama Chandra, der Mond von Vrindavan. Ja, ja. Also grundsätzlich ist dazu zu sagen, zu dem Thema, dass ja in unserer Bewegung auch die Gurus reifen mussten und Dinge verstehen mussten. Ich glaube, dass hier viele Fehler gemacht wurden. Und vielleicht oft, sagen wir mal, zwei Bereiche miteinander verwechselt wurden. Auf einer spirituellen Art und Weise und für spirituelle Dinge ist es sicherlich erstrebenswert, wenn eine offene und freie Beziehung in unserer Schülerschaft zu unserem Guru besteht. Es ist jedoch die Frage, wie weit dieses Beispiel, in welche Lebensbereiche dieses Beispiel eingeht. Ich will mal sagen, wie ich zu meinem Vater stehe, meinem weltlichen Vater. Ich bin immer noch sehr respektvoll, also ich bin wieder respektvoll geworden, muss ich sagen. Und sehen als Vater an und so weiter. Aber was ich auch sehe, ist, dass er nicht für alle Bereiche meines Lebens da etwas zu, also da kompetent ist dazu, etwas zu sagen. Ich habe aber trotzdem wunderschöne Beziehungen. Wenn ich nach Hamburg komme, dann essen wir. Wir nennen das in der Familie, wir machen ein Gelage. Und dann erzählt er mir von den Dingen, die ihn bewegen, in der Literatur und in der Kunst. Und ich erzähle ihm von meinen Reisen und was ich so erlebt habe im Leben. Und es ist ein Austausch, ein schöner Austausch, den wir gefunden haben. Und ich würde ihn jetzt nicht fragen, ob er beim vedischen Weg mithelfen kann oder ob er mir erlaubt, eine Community of Care zu propagieren. Ich würde da sagen, da sind andere Bereiche da. Also ich denke, spirituelle Ideale können wir nicht übersetzen in alle Lebensbereiche. Childlike Dependence. Ich denke da so ein bisschen, ich weiß ja, was in, ich kenne ja deine Lebensgeschichte und ich weiß, ich habe mein Ohr schon auf den Korridoren der ISKCON, weil ich selber da oft stehe und spreche über bestimmte Dinge. Ein Tipp, den ich nur sagen kann, aus eigener Lebenserfahrung: Lebe im Augenblick. Du hast nur den Augenblick. Das ist alles, was du jemals gehabt hast. Damals magst du auch nicht reif genug gewesen sein, im Augenblick zu handeln. Wirst du jetzt immer noch unreif sein im Augenblick und dich mit der Vergangenheit beschäftigen und bitter werden aufgrund der Vergangenheit? Ich denke, wir müssen die Vergangenheit, die wir so und so nicht mehr beeinflussen können, wir müssen uns von ihr lösen. Du sagst jetzt, ja, du kannst das gut sagen, die Vergangenheit beeinflusst meinen Augenblick aber. Ja, aber du kannst in diesem Augenblick jederzeit sagen, okay, jetzt nehme ich, ich kann nur von den Gegebenheiten ausgehen, die jetzt sind, und nimm das an und nimm das auf. Jeder einzelne von uns ist Yamachandra, der in diesem Pionierexperiment, wo man eine Kultur von einem anderen Umfeld in ein neues Pflanz drin ist, hat eine Vergangenheit, die, das ist bei niemandem glatt gelaufen, weil das ist ein soziales Experiment, was wahnsinnig aufregend und wahnsinnig was braucht anspruchsvolle Menschen. Und ich denke, wir müssen uns einfach jetzt mal hier aufstehen und nicht in der Vergangenheit uns weiter schädigen lassen von der Vergangenheit. Die musste wahrscheinlich auch so sein. Also wenn ich mich anschaue auf alten Bildern, sage ich, diesen Menschen würde ich niemals mich mit dem heute hinsetzen und mit dem sprechen. Der ist mir zu fratrig im Geist. Also wirklich, ich sehe mit Schock die Unreife vor 20 Jahren in den Bildern. Ich kann das ja sehen inzwischen und so weiter. Wir waren so reif, wie wir waren. Wir hatten die besten Absichten allerdings, glaube ich. Also, oder sagen wir mal, gute Absichten zumindest, edle Absichten. Aber wir waren, was wir waren. Und wir haben nicht immer alles richtig gemacht. Weder wir noch andere. Aber was machen wir jetzt? Ich denke, wir müssen die Vergangenheit jetzt endlich entmachten, dass sie keinen Einfluss über unser Leben hat. Jedenfalls nicht so viel, sondern in diesem Augenblick aufstehen. Und so wie du das tust und auch Verantwortung übernimmst für die Vergangenheit, nach der Philosophie lernen wir sind in den Umständen, in denen wir durch eigenes Tun hineinkommen, durch eigene Reife oder Unreife. Ne? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diesem im Augenblick zu sein und die Vergangenheit und das Denken an die Zukunft mal ein bisschen zurückzustellen, sondern jetzt, was mache ich jetzt? Das wurde mir so klar in meiner Operation. Der Arzt, der mich operiert hatte, hat ein maßlos schlechtes Gewissen gehabt, weil ich ihm fast weggelaufen war, der Dr. Heger, ein sehr nicer Mensch. Und am Anfang hat er immer, wenn wir darüber sprachen, ja, warum bin ich denn jetzt so krank und habe diese Entzündung, die man nicht wegkriegt, hat er immer gesagt, es liegt nicht an mir. Die Skalpellen war eindeutig klar. Also wenn Sie prozessieren wollen, Sie haben keine Chance. Das will ich gar nicht. Ich will nur wissen, was ist los gewesen? Warum bin ich jetzt so am Ende? Nun, als er dann rausgekriegt hat, dass ich ihn nicht ans Leder wollte und er sicher war vor mir, da hat er dann gesagt, als ich mich von ihm verabschiedete, sagte er, ich will Ihnen ehrlich sagen, es tut mir unglaublich leid, dass Sie so haben leiden müssen. Es tut mir